Das Predigtthema für heute habe ich überschrieben, wir brauchen ein Wunder. Oder wirst du sagen, wer braucht keins? Letzten Sonntag hatte ich ja die Stelle von Serubabel genommen, der ausgezogen war, den Tempel wieder aufzubauen nach der Gefangenschaft. Er hatte angefangen und dann kam ganz, ganz viel Entmutigung in sein Leben hinein und für 15 Jahre hört er auf, an dem Tempel zu bauen, bis dann schließlich zwei Propheten zu ihm kommen, Haggaja und Sacharja, und ihn ermutigen, wieder anzufangen. Und mittendrin in dieser Ermutigung kam dieser Vers: nicht durch Macht und nicht durch Kraft oder übersetzt Heeresmacht oder Menschentüchtigkeit, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr, der Herrscher, will ich das tun. Und damit lässt sich Serubabel wieder ermutigen. Er fängt an, den Tempel wieder aufzubauen. Er kommt wieder mit den ganzen Gefäßen, die er wahrscheinlich gut versteckt hatte, was ich so angenommen habe in meiner Fantasie. Und der Tempel wird dann schließlich eingeweiht. Das kann man ja dann nachlesen im Alten Bund. Bewegende Dinge, und ich habe gedacht, ja, sowas bräuchten wir eigentlich auch. Wir bräuchten diese Ermutigung in den Gemeinden in Deutschland, wir bräuchten die Gemeinden in unserem privaten Leben, wir bräuchten das unbedingt. Und dann habe ich weiter ein bisschen geblättert und bin zu dem gekommen, dass ein Teil der Geist Gottes ja tun müsste. Aber dann die Frage, was ist meine Aufgabe? Es ist schön zu hören, wenn du so einige Worte sagst über Sauberkeit, über Krümel oder was auch immer, dass dir unter den Füßen wehtut und sage, ich verstehe ich ja sicher alles, aber wie mache ich das jetzt ganz konkret in meinem Alltag? Und dann bin ich zu einer sehr interessanten Geschichte gekommen. Die steht in 2. Könige 4, Vers 1 bis 9. Und jeder, der lange in Gemeinden sich aufhält, der hat sicher über diesem Thema schon mal eine Predigt gehört. Und ich habe dann versucht, in meinem Kopf so alles zusammenzukramen, was irgendwo noch aus der Erinnerung da ist. Aber ich möchte euch mit hineinnehmen in dieses Geschehen im Alten Bund. Die Vorgeschichte, die wir hier lesen, dass eine Frau zu Elisa kommt und zu Elisa schreit, weil große Not da ist. Der Elisa war gerade am Anfang seines Dienstes, steht ja ganz am Anfang des 2. Königsbuches, wo er gerade noch die Salbung des Elias aufgenommen hat, die doppelte Salbung, die er sich gewünscht hat. Und dann kommt er schon in die erste Stresssituation hinein. Er kommt hin und eine Frau von den Frauen der Propheten, Söhne, schrie zu Elisa: dein Knecht, mein Mann, ist gestorben und du hast doch selbst erkannt, dass dein Knecht den Herrn fürchtete. Wenn man ein klein wenig Recherche macht, zum Beispiel auch bei Josephus mal nachliest, dann nimmt man sehr stark an in der Theologie, dass dieser Knecht, der hier genannt wird, Obadja war. Obadja, der war am Königshof, wo der Ahab, dieser Despot, dieser schlimme Mann in der Regentschaft war. Und er war Hofmarschall. Und er war wahrscheinlich einer derjenigen, der zur Zeit Elias ganz viele Propheten versteckt hatte, dass sie nicht umgebracht worden sind. Er war derjenige, der wirklich aktiv war und der von Gott auch begabt war. Vielleicht war er in der Prophetenschule unterwegs gewesen. Wäre ja nochmal interessant, ob wir nicht in Deutschland eine gute Prophetenschule bekämen, wo man gelehrt bekommt, wie man Gottes Stimme hört, wie man prophetisch redet, wie man sich in der Demut aufhält, wie man mit den Hirten der Gemeinde zusammenarbeitet. Wie das gehen könnte, das wäre mal absolut genial, aber Obadja war so einer. Und Obadja heißt ja eigentlich mit dem Namen Knecht. Also Max, man müsste dich eigentlich jetzt Obadja nennen. Ja, das würde das so richtig treffen, das wäre die Bedeutung. Obadja sitzt heute am Mischpult. Jetzt habt ihr es drin, ja? Da kann man sich mit so Eselsbrücken, kann man sich das gut merken. Aber das Schicksal ist, dass dieser Mann stirbt, der fürs Reich Gottes gearbeitet hat, und du stehst daneben und sagst, Gott, was ist denn nu? Und die Regierung tritt nicht in den Riss und sagt, okay, der war Hofmarschall, der hat kräftig gedient, wir versorgen diese Frau und diese Söhne der Frau. Da war keine Rentenversicherung, da war nichts. Und die Frau fängt an, sich zu verschulden. Da wurde immer gedient. Und dann geht die Geschichte weiter. Dann geht es weiter. Nun aber ist der Gläubige gekommen, um meine beiden Söhne für sich als Sklaven zu nehmen. Jetzt kommt zu dem ganzen Elend noch dazu, dass sie nicht genug Geld hatte zum Leben. Sie hat sich verschuldet und jetzt kommt die ganze Ungerechtigkeit im System noch dazu und es wurde gesagt, die Söhne nehmen wir in Sklavenhaft. Das war eigentlich von Mose streng verboten worden im Auftrag Gottes. Da steht nämlich geschrieben, wenn dein Bruder neben dir verarmt und sich dir verkauft, so sollst du ihn nicht als Sklave dienen lassen. Hier kommt die ganze Ungerechtigkeit, die Verweltlichung der damaligen geistlichen Kirche zum Ausdruck. Luther hat ja mal gesagt, das Alte Testament, die Juden, das ist die Kirche im Alten Testament. Und manchmal denke ich mir, wenn ich in unsere Gesellschaft hineingucke, wenn ich hineinschaue, was da ist, dann sehen wir so viele Ungerechtigkeiten auch, die sich in der Kirche Bahn brechen. Das war die Situation. Und die Frau, sie macht sich auf und geht zum Propheten und sagt, meine Söhne sollen versklavt werden. Das sagte Elia zu ihr. Was soll ich für dich tun? Sag mir, was du im Haus hast. Sie sagte, deine Magd hat gar nichts im Haus als nur einen Krug mit Öl oder Salböl. Eine der wichtigen Dinge für die, die in der prophetischen Gabe wachsen wollen, ist, dass ich nicht nur lerne, auf Gottes Stimme zu hören, sondern dass ich auch die Nöte der Menschen um mich herum wahrnehme. Dass ich lerne, zuzuhören. Das Charisma des Zuhörens fällt uns in unserer Zeit sehr schwer. Wer kann wirklich noch zuhören? Und hier sehen wir beispielhaft, der Prophet hört sich die gesamte Not dieser Frau erstmal an. Und er fragt dann, was hast du auf dem Herzen? Drück es aus. Was hast du noch? Und dann fängt die Frau an, ihr Herz auszuschütten. Und der Prophet antwortet jetzt. Geh hin, erbitte dir Gefäße von draußen von allen deinen Nachbarinnen. Leere Gefäße, aber nicht zu wenige. Dann geh hinein und schließ die Tür hinter dir und deinen Söhnen zu und gieße in all diese Gefäße. Und was voll ist, stell beiseite. Und sie ging weg von ihm und schloss die Tür hinter sich zu und hinter ihren Söhnen zu. Während sie ihr die Gefäße reichten, goss sie Öl ein. Und es geschah, als die Gefäße voll waren, da sagte sie zu ihrem Sohn, reich mir doch noch ein Gefäß. Er aber sagte zu ihr, es ist kein Gefäß mehr da. Da kam das Öl zum Stillstand. Und sie kam und berichtete es dem Mann Gottes. Und er sagte, geh hin, verkaufe das Öl und bezahle deine Schulden. Du aber und deine Söhne, ihr könnt von dem restlichen Öl leben. Hier wird es dann ganz spezifisch. Und ich möchte mit euch das so ein klein wenig durchgehen aus der Sicht der Frau. Als erstes, die Frau musste wieder an Wunder glauben lernen. Sie hatte ganz viele Wunder sicher durch ihren Mann gehört. Der war vielleicht dabei, wie das Feuer vom Himmel kam und das Opfer bei Elia aufgefressen hat, als er mit dem Gottesurteil bei den Baalspriestern da war, wie das Feuer vom Himmel gefallen war. Das hatte sie alles gehört, aber über den Nöten war der Glaube an ein Wunder verloren gegangen. Sie musste wieder lernen, dass wir einen Gott haben, der da hilft. Und den Herrn, einen Herrn, der vom Tode errettet, wie es im Psalm steht. Und sollte heute jemand hier sein, der müde geworden ist, der aufgegeben hat, an Wunder zu glauben, es muss wieder neu geweckt werden durch das prophetische Wort, dass du wieder glauben kannst, Gott kann große Dinge auch in meinem Leben, in meiner Umgebung tun. Selbst wenn eine Versklavung ansteht. Es hat mal jemand gesagt, du glaubst nur das, was du auch tust. Jetzt kannst du natürlich sagen, okay Gott, sieh mich doch mal an und tu mal was für mich. Vielleicht würde Gott sagen, fang mal an, wieder regelmäßig in der Bibel zu lesen. Das kam ja auch vorhin durch das prophetische Wort. Ihr alle kennt diese Geschichte, die der Herr Jesus erzählt, wie ein reicher Mann und ein armer Mann fast zeitgleich in die Ewigkeit gerufen wurden. Die starben. Der eine landete in der Hölle und der andere in Abrahams Schoß im Wartesaal auf die Ewigkeit bei Gott. Wartesaal erster Klasse. So, und dann ging die Rede los und der von unten ruft und sagt, hey, Vater Abraham, schick doch mal den Lazarus runter, dass er mir ein bisschen Wasser gibt. Und dann wird gesagt, das geht gar nicht, das ist nicht möglich. Dann kam das Nächste, dann schick doch wenigstens zu meinen Brüdern hin, dass die anfangen hinzuhören und nicht die gleichen Fehler machen, die ich mache. Und dann kommt dieses schreckliche Wort, wenn sie den Propheten nicht glauben, selbst wenn dann jemand von den Toten auferstehen würde, sie würden ihnen nicht glauben. Und hier denke ich mir, der Glaube an die Größe und an die Güte Gottes, wenn du ein Wunder brauchst, fängt damit an, dass du die Propheten wieder liest, die Zusagen, die Gott hat. Im Alltag wird dir das ganz schnell wieder geraubt, weil wir leben noch mitten in der Welt. In deinem Alltag hast du Stress mit Krankheit, mit Problemen, mit Sorgen. Da kriegst du Hiobsnachrichten, was auch immer. Aber deswegen am Anfang steht, dass der Glaube bei dieser Frau wieder wächst, weil der Prophet sagt, hey, hör zu. Die Frau hatte die Bibel nicht. Jeremia war noch nicht geschrieben, die Psalmen, weiß ich nicht, wie viel sie davon schon hatten, weiß ich nicht, was damals als geistliches Gut gehandelt wurde. Ob die Frau überhaupt lesen konnte, weiß ich auch nicht. Aber wir haben die Schrift, wir haben das Wort. Wenn dein Glaube schwach geworden ist, wird es wieder wichtig, dass das Wort wieder in deinem Munde gefunden wird. Und hier muss ich sagen, jeder von uns hat vielleicht 3, 4 verschiedene Übersetzungen im Regal stehen, aber wie viele sind zerlesen? Der Wunderglaube musste wieder geweckt werden. Und das Zweite, die Gehorsamsschritte, die gefordert wurden. Wie gesagt, hatte ich ja schon zitiert, du glaubst nur das, was du auch tust. Das war jetzt hier sehr interessant. Am Anfang stand der Ruf um Hilfe und dann das Erste, was sie tun musste, war Krüge ausleihen. Jetzt stellt euch mal die Frau vor, du bist an deinem Existenzminimum angekommen und jetzt klingelst du bei deinem Nachbarn und sagst, könntest du mir mal einen Topf ausleihen? Wofür brauchst du den? Ja, der Prophet hat das gesagt. Ja. Vielleicht willst du den Topf verkaufen, weil du kein Geld mehr hast. Du bist ja arm dran. Ich glaube, das war ein Überspringen der gesamten Peinlichkeit, die du haben kannst, wenn du bei deinem Nachbarn klingelst und sagst, Jesus hat dich lieb. Machen wir selten, nicht? Die schickte vielleicht ihre Söhne los und sagten, ja, die kriegen vielleicht noch was. Und dann sammelt sie lauter Gefäße ein. Sie ist gehorsam und geht los. Und wie hatte der Prophet gesagt, mach's nicht zu knapp. Sammel viele Krüge. Und vielleicht kommt der kleinste Sohn und hat so eine Amphore und kommt da gerade noch so durch die Tür. Der andere sagt, ich habe zwei Eierbecher. Ja, und dann stehen die nachher alle in der Küche nebeneinander. Das war ja noch okay. Jetzt konntest du mal sehen, welche Nachbarn freigebig waren. Die stehen jetzt da. Als drittes schließt die Türen zu. Gut, das kann ich auch noch verstehen. Das war vielleicht ein Angebot an die Frau, damit es nicht peinlich wurde. Aber weiß ich nicht wieso, ich komme da vielleicht gleich noch drauf. Und dann das nächste Problem, gießt das Öl aus. Jetzt stelle ich mir so vor, sie hat noch so ein kleines Fläschchen Öl. Und jetzt steht da so eine Amphore. Vielleicht sagt sie zu dem Sohn, gib mal erst den Eierbecher, den habe ich gerade sauber gemacht. Man weiß ja nie, was jetzt passiert. Ich muss ja vielleicht wieder zurückgießen können. Und der Sohn kommt mit den zwei Eierbechern dahin. Aber vielleicht war es auch ein kleines Schnapsgläschen, ich weiß es nicht. Weiß nicht, ob die so war. Oder ein kleines Weingläschen, 0,1. Ein Schöppchen. Und die fängt an zu gießen. Du guckt. Das wird voll. Da ist jetzt mehr drin, wie in meinem Glas drin war. Nächste. Ja, am besten vielleicht noch so wie beim Zapfen beim Hofbräuherfest. Ja, direkt drunter. Nur nicht aufhören, nur nicht drunter. Und dann stellst du fest, und dann geht es zu der großen Empore, zu dem 100-Liter-Gefäß, was der Größe noch so gerade reingetragen hat, und gießt rein. Und es läuft, und es läuft, und es läuft, und es läuft. Und dann sagt sie, kommt das Nächste. Und dann sagt der Junge, ja, es tut mir leid, keins mehr da. Und in dem Moment, zack, stoppt es ab. Das Ausgießen des Öls, ich denke, das war für die Frau und das war für die Kinder ein enormer Glaubensschritt. Weil das bisschen, was du hast, gießt du dann auch noch aus. Das Nächste, das Öl verkaufen und die Schuldner bedienen, auch das ist ein Glaubensschritt. Wo hast du denn das gute Öl her? Wo kommt das denn her? Diese Fragen im Dorf. Ich habe das ja oft gesagt, das größte Problem bei der Brotvermehrung, wie der Junge seine Fische und Brote gegeben hat, für den Jungen war nicht, dass er die Brote und die Fische weggegeben hat, sondern das größte Problem hat er, wie sagt er seiner Mutter, wo er die ganzen Reste her hat. Überleg mal, der kommt nach Hause mit so viel Körben voll Brot. Wie erklärt er der Mutter, was gerade passiert ist? Die sagt, ey, das kann nicht sein. Der hat im Dönerladen geklaut. Ja, versteht ihr? Das ist fast ein unmögliches Ding. Und dann zu glauben, dass ich dann noch genug habe, wenn ich verkauft habe zum Leben. Was diese Frau erlebt hat, ist gigantisch. Aber es gibt ja eben einen geheimen geistlichen Sinn. So hat es Wilhelm Busch geschrieben, als er über dieses Thema gepredigt hat. Öl und Heiliger Geist werden in der Bildersprache der Bibel gebraucht. Der Heilige Geist wird oft mit dem Öl im Alten Bund in Verbindung gebracht. Und hier wird es dann wirklich sehr interessant und sehr persönlich für uns. Am Anfang steht der Ruf um Hilfe. Mit den Senioren habe ich am Dienstag das Video angeguckt, am Mittwoch. Oh, ihr merkt die Woche. Naja, könnt ihr jetzt unter die Rubrik jetzt wieder senil buchen. Da haben wir Azusa Street geguckt. Dieses Szenen nach Apostelgeschichte 2. Nach der Ausgießung des Heiligen Geistes. Und ich habe gedacht, das sind wir noch nicht ganz. Wir sind immer noch beim Klagen, wie die Frau klagt. Wir haben so viel getan, es ist so viel, wir sind übrig geblieben und wir haben nicht mehr. Wir sind als Sklaven verkauft in dieser Zeit, bestimmte Dinge, bestimmte Programme absolvieren zu müssen. Wir sind verkauft an irgendwelchen Dingen in der Normalität und wir versuchen unser Leben einigermaßen zu richten. Wir sind noch nicht mal so ganz bei diesem Schreien angekommen. Ich habe mich gefragt, wer würde kommen, wenn wir sagen, in 14 Tagen machen wir hier vorne einfach nur Lobpreis und dann sind wir anderthalb Stunden nur stille zum Gebet. Wir lesen am Anfang einen Bibelvers und nach anderthalb Stunden schließen wir ab und wer ein prophetisches Wort oder ein Bild bekommen hat, der darf das hier vorne ablegen. Wer würde dann noch kommen? Ah, eine Person meldet sich. Ja. 2, 3, 4, 5, 6. Versteht ihr? Das wäre eine ganz neue Herausforderung. Empfinden wir das noch in der Art? Oder lass mich das noch anders sagen. Ich hoffe, dass mir jetzt die arabisch sprechenden Leute das nicht übel nehmen, was ich so sage. Am Freitag Nachmittag bin ich rausgegangen auf die Wiese und habe angefangen, die ganzen Eicheln aufzulesen. Sonst konnte man den Rasen nicht mähen, weil der Rasen verfaulte schon darunter und war keiner gekommen zum Unkrautjäten und so weiter. Doch einmal war jemand da, aber die Eicheln waren noch da. Also wenigstens 2, 3 große Schubkarren voll Eicheln. Und während ich da am Machen bin, kommt der erste von den Flüchtlingen und fragt, hast du eine Wohnung für mich? Ich möchte auf die Liste. Ja, ich sage, kannst du auf die Liste kommen? Ich bin am Weiterlesen. Da kommt der zweite an, sagt, hast du was gehört, wo ich eine Arbeit kriegen kann? So kam einer nach dem anderen vorbei und es war mir wie ein Bild. Dass ich sage, sie sind 1, 2, 3 Jahre in Deutschland und sind ohne Hoffnung. Sie schauen nur, was in ihrer Situation sich verändert. Und dann habe ich gedacht, das ist genauso wie ich. Ich sehe den, wie ich bin. Ich sehe die einzelnen Leute arbeiten und ich frage den Herrn Jesus, könntest du das für mich mal tun? Ich habe mich daran gewöhnt, bestimmte Dinge nicht mehr anzufassen. Ich bin lethargisch geworden. Ich sehe das in dem Kreis der Leute, die donnerstags für uns kommen, die über die Jahre mit Arbeiten mit Obdachlosen, die 200 vielleicht Bewerbungen geschickt haben und die sind immer wieder zurückgekommen und dann sind sie 2 Jahre auf Hartz IV und dann, mich will ja keiner mehr. Und wenn die dann zu dir kommen, dann heißt es, hast du mal einen Euro, kannst du mir was geben? Und am Anfang habe ich mich immer darüber aufgeregt, dass sie immer nur sagen, gimme, gimme, gimme. Aber ich habe gedacht, nee, da ist was kaputt gegangen. Da ist was kaputt gegangen. Und das Gleiche sehe ich bei uns in den Gemeinden. Ich sehe, dass wir oft in den Gottesdienst kommen und sagen, Gott, was hast du für mich? Ich brauche momentan. Und hoffentlich ist der Lobpreis für mich gut. Und hoffentlich ist die Predigt nicht langweilig. Und ich sitze da und sage, immer her zu mir, immer her zu mir. Hauptsache, ich werde gesegnet. Versteht ihr? Das ist jetzt keine Anklage, das ist eine Situationsbeschreibung. Und ich sage, ich bin mitten in diesem Boot drin. Aber rufe ich noch um Hilfe, nicht nur was meine Not angeht, sondern auch meiner Söhne. Das wäre jetzt eine Frage theologisch an den Pastor, an die Gemeindemitglieder, an die Schafe. Rufe ich noch wirklich um Hilfe und sage, naja, kommen dann sonntags ein paar weniger, ist auch egal, aber ich habe immer noch ein paar mehr als die meine. Lassen wir lieber. Versteht ihr? Am Anfang steht wirklich der existenzielle Ruf um Hilfe. Wenn wir den nicht haben, ich glaube, es wird keine Energie freigesetzt. Wir werden ein neues Gebetsprogramm machen, wie auch immer, und es wird nichts nützen. Ich habe mir dann so während dem Eicheln auflesen, habe ich mir gedacht, was wäre, wenn alle die Zeit hätten und die wirklich existenzielle Nöte haben, aber sie haben jeden Tag 24 Stunden. Wenn die morgens um 8 Uhr, sagen wir um 8 Uhr, christlich, sagen wir 9 Uhr, christliche Zeit, da könnte ich mich noch mit dazu nehmen. Die kämen hierher, wir würden unten durch Mike eine super Kanne Kaffee kochen lassen und Tee. Würden Tee schlürfen, würden alle unsere Nöte einmal uns kurz erzählen und dann würden wir hier hochgehen und solange wir es aushalten könnten, würden wir jeden Tag 1, 2, 3 Stunden beten. Besser als Fernsehen gucken oder auf seinen eigenen Bauchnabel, was alles nicht geht. Die Kirche wäre ja offen. Und ich glaube, dafür kriegt man auch noch genug Geld zusammen, dass wir die Heizung während dieser Zeit bezahlen könnten. Versteht ihr? Da habe ich natürlich gedacht, das wäre was für die Leute, die im Heim leben. Plötzlich merke ich, wie der Geist sagt, hey Paul, vielleicht ist das ja was für dich. Verstehst du? Wir denken immer die anderen, aber vielleicht meint ja Gott, hey, ich meine dich. Der Ruf um Hilfe. Das Zweite, die Krüge ausleihen, das ist so das, wo ich dann zu Gott komme und sage, hier, ist alles ausgetrocknet, nichts mehr drin, noch so ein kleines Fläschchen. Der Heilige Geist, sonst säße ich ja heute nicht hier, sonst käme ich ja nicht in den Gottesdienst. Er hat ja was getan, aber überfließend ist das nun gerade nicht mehr. Dachte ich, ich will nicht weiter über die Geschichte nachdenken. Das könnte zu persönlich werden. Die Türen schließen. Azusa Street hat mit Gebet angefangen. Mit dem Schreien nach Gott. Und du kannst überall hingehen. Jede Erweckungsbewegung weltweit hat angefangen, dass die Leute ihre leeren Krüge brachten und die Türen zugeschlossen haben, wo es mal nicht im Moment um Mission nach draußen ging, sondern dass der Geist Gottes ganz neu auf sie kam. Jesus sagt sogar zu seinen Jüngern, wartet, bis ihr angetan werdet mit dieser Kraft. Aber ich habe euch ja beschrieben, warten ist nicht meine Stärke. Das Ausgießen des Öls. Hier liegt ein ganz tiefer Sinn drin. Sie musste das bisschen, was sie noch hatte, ausgießen. Es gibt diesen Chorus, ich gieße mein Leben zu deinen Füßen aus. Hier lerne ich wieder, dass Gott mit ganz wenigen ganz viel machen kann. Wenn wir unsere Fische und Brote, wenn wir unser bisschen Öl haben, ausgießen, dann kann Gott Großes. Dann können wir rausgehen. Und können die Schuldner bezahlen. Die Schuldner, wer sind die? Ich denke als erstes mal, dass unser Lobpreis und unsere Anbetung eine andere Dynamik noch bekommt, weil wir sind Gott alles schuldig. Wir sind Schuldner geworden. Er hat mir meine Sünden alle vergeben. Er hat mir ein weißes Gewand angezogen und wie bin ich? Mein Maß an Dankbarkeit, was ich ihm bringe, ich bin schuldig, ihm bestimmte Dinge darzubringen. Ich bin Schuldner geworden seiner Gnade und Güte. Aber ich bin auch Schuldner geworden den Leuten, die draußen sind. Sie brauchen das wieder, dieses Evangelium der Gnade Gottes zu hören. Und zwar nicht in toten Worten, sondern in der Erweisung der Kraft. Ich brauche das wieder, dass ich dieses Öl bedingungslos verschenke und damit alle Schulden begleiche, die draußen warten. Und die bringen Schuld auch, was die Selbstannahme angeht. Und das Interessante, es bleibt genug zum Leben. Du gibst das bisschen, was du hast, in der verschlossenen Türen, gießt du in das Gefäß hinein. Und Gott vermehrt es, Gott vermehrt es, Gott vermehrt es. Und du hast nachher genug. Du hast genug rauszugeben und du hast genug, damit dein Leben gesegnet wird und zur Ehre Gottes unterwegs ist. Es fängt an, dass ich vielleicht wieder die Propheten, das prophetische Buch, die Bibel lese. Dass ich es wieder aus dem Schrank heraushole und sage, ich will mal wieder mehr als ein Kapitel pro Tag lesen, nicht in Pflichtlektüre, sondern dass mein Glaube wieder aufgebaut wird. Und ich aus der menschlichen Machbarkeit herauskomme. Vielleicht, wenn du ein guter Bibelleser bist, vielleicht sagst du, Herr Jesus, ich komme heute Morgen nochmal ganz neu zu dir und ich will es nochmal ganz neu lesen. tu mir dein Wort doch bitte nochmal neu auf. Und würdige es nochmal ganz neu. Wie soll dein Glaube wachsen, wenn du nicht den Propheten hörst, der uns gesandt worden ist, Jesus Christus? Und dann, was er dir sagt, das tu. Vielleicht sind es, dass Krüge ausgeliehen werden müssen, die vielleicht sogar sauber gemacht werden müssen, dass alles Weltliche rausgeht. Dass du wieder Mut bekommst, abartige Dinge, die in deinem Leben Raum gegriffen hat, beiseite zu legen, damit das gute Öl hineinfließen kann. Auch das habe ich von Azusa Street gelernt. Es begann mit der Heiligungsbewegung und der Sehnsucht nach dem Heiligen Geist. Und dann wirst du Kraft haben, auszuteilen, und wirst genug zum Leben haben. Bei der Vorbereitung zur Predigt habe ich eine schöne Geschichte gelesen. Tony Campolo soll das berichtet haben, wer immer das ist. Ich habe sie also geklaut aus dem Internet. Ich will sie euch lesen. Darin geht es um einen Diakon, der nicht diakonte. Wortspiel. Ab dem Moment mochte ich die Geschichte. Er war zwar Diakon in seiner Gemeinde, aber eigentlich tat er nichts. Eines Tages kam die Jugend auf die Idee, im Altersheim Gottesdienste für die Senioren anzubieten, einmal im Monat. Sie baten den Diakon, sie mit dem Van dorthin zu fahren, was er auch tat. Während die Kids vorne ihr Programm machten, saß er mit gekreuzten Armen in der letzten Bank. Plötzlich spürte er die Hand eines alten Herrn, der seine Hand ergriff. Die ganze Stunde ließ dieser alte Herr seine Hand nicht los. Einen Monat später waren sie wieder da, der Diakon setzte sich hinten hin, der Alte ergriff seine Hand und ließ sie erst am Ende wieder los. Monat für Monat ging das so. Eines Tages setzte sich der Diakon wieder in die letzte Reihe, aber der alte Mann fehlte. Er fragte eine der Pflegerinnen, wo dieser alte Mann abgeblieben sei. Sie sagte ihm, unten im ersten Stock, vierte Tür links. Er liegt im Sterben und ist nicht mehr ansprechbar. Ich glaube, er würde sich über einen Besuch von Ihnen freuen. Der Diakon ging in den Raum, wo der Sterbende lag. Er beugte sich über den fast leblosen Körper und nahm wie gewohnt die Hand des alten Mannes. So saßen sie eine Weile, und dann spürte er, wie der Alte ein letztes Mal seine Hand festdrückte und seinen letzten Atemzug tat. Als der Diakon das Zimmer verließ, begegnete er einer Dame, die sich ihm als die Tochter vorstellte. Er sagte ihr, ihr Vater ist gerade verstorben. Mein Vater, so berichtete die Tochter, hat mir immer erzählt, dass einmal im Monat Jesus komme und für eine Stunde seine Hand halte und dass er sich so wünschte, dass er noch einmal die Hand Jesu halten könnte, um in Ruhe sterben zu können. Genau das heißt es, seine Krüge bereitzustellen. Genau das heißt es, sein Öl zu verkaufen. Genau das ist nicht ein Wunsch für eine geistliche Erfahrung, sondern eine Verheißung für dich, eine Einladung für alle, die diesen Schritt des Gehorsams hinausgezögert haben. Und eine Herausforderung an alle von uns, unsere Krüge wieder ganz neu zur Verfügung zu stellen. Ich habe gedacht, ich brauche diese Ermutigung wieder durchs prophetische Wort. Das sind ja einfache Schritte. Sonst klage ich nächsten Monat wieder über unser Unvermögen, über unsere Unzulänglichkeit. Vielleicht sagt der Heilige Geist, na, hör dir deine Predigt nochmal an. Lies mal wieder, wie Gott ist. Nämlich bevor wir den Gottesdienst beginnen hier und sagen, wir machen mal eine bis anderthalb Stunden warten auf den Herrn hier, wenn du zu Hause nicht anfängst, deine Bibel zu lesen, wieder Ermutigung zu erfahren, dass Gott auch Wunder tun kann, wird es nicht geschehen. Erwarte es nicht, dass durch eine heilige Umgebung in der Kirche das kommt, sondern vielleicht kommt es zu Hause, dort wo die Tür zugeschlossen ist und seine Güte sichtbar wird. Amen.